Sie hören Radioaktiv am Sonntagvormittag mit der Sendung Nachgefragt. In den letzten Jahren sind die Spritpreise kontinuierlich gestiegen. Jeder denkt wohl über Alternativen nach, mehr zu Fuß erledigen oder mit dem Fahrrad und natürlich auch mit Bus und Bahn. Aber gerade bei uns im ländlichen Raum geht's manchmal eben doch nicht ganz ohne Auto. Die Hamelnerin Julia Maulhart ist Beraterin für Elektromobilität. Sie hält Elektroautos für die kostengünstigere und umweltschonendere Alternative im Gegensatz zu den Autos mit den klassischen Verbrennungsmotoren. Um E-Autos noch attraktiver zu machen, gibt es ja einige Vergünstigungen. In Hameln müssen Autofahrer mit E-Autos im Innenstadtbereich zum Beispiel keinen Parkschein ziehen, sondern parken umsonst. Reicht das an Vergünstigungen, um autofreie Innenstädte zu bekommen?
Also wenn ich über autofreie Innenstädte rede, dann rede ich auch nicht über Elektromobilität. Mhm. Weil dann bin ich bei einer ganz anderen Denkweise. Das, was ich eingangs gesagt habe, mit ich muss erstmal den Kopf bewegen und nicht das Auto. Erstmal meine Füße und Homeoffice. Ja, also alles das, was wir jetzt unter Corona gelernt haben, erstmal umsetzen. Dann sind wir bei autofreien Städten. Das ist eine Vision, die hätte ich gerne gehabt. Ja, die habe ich auch immer noch. Das geteilte Auto finde ich auch super. Also ich teile auch Autos. Das ist alles gut. Ich habe da keine Probleme mit. Aber was wirklich mir fehlt, ist so ein bisschen der Zuspruch bei dem bidirektionellen Laden. Jetzt sind wir bei einem Thema, was die Stadtwerke interessieren müsste, weil ich habe ja einen mobilen Speicher, den ich durch die Gegend fahre. Da kann ja Strom drin sein, den ich nicht brauche. Also wenn ich jetzt wirklich nur eine kurze Strecke fahre und den Akku aber voll habe, kann ich ja den Rest zur Verfügung stellen, weil den brauche ich ja gerade nicht. So, und dieses zurück ins Stromnetz geben, da wird eigentlich was Spannendes draus, weil das Fahrzeug steht ja. Wir sind nicht bei autofreien Städten, sondern das Auto steht irgendwo. Und dann kann es an die öffentliche Ladeinfrastruktur angebaut werden sozusagen. Und dann kann es den Strom auch zurückgeben und einfach Nutzen haben. Also ein parkendes Auto kann auch Nutzen haben.
Aber irgendwann brauche ich doch den Strom wieder, um wegzufahren. Mhm. Wie ist das gemeint?
Ich kann ja das überlegen, was ich freigeben möchte. Also wenn ich jetzt 350 Kilometer vollgeladen drin habe und ich sage, ich muss jetzt morgen mal nach Hannover, dann brauche ich 50 Kilometer hin, 50 zurück, also 100 runtergerechnet, 250 können raus, theoretisch. So, und da kann ich eine Begrenzung einsetzen. So schlau ist es aber noch nicht. Und ich kann ja auch sagen, dass ich dafür Geld haben möchte.
Genau, das wäre jetzt immer nächste Frage. Mhm. Der Mensch möchte ja einen Nutzen davon haben, ne?
Genau. Und, ja. Also der Akku geht ja kaputt. Irgendwann altert der kalendarisch. Also selbst wenn ich nur stehen lasse, neu kaufe und stehen lasse, altert er. So. Wenn ich ihn dann benutze, altert er auch. Also je mehr ich genutzt habe, desto eher habe ich einen Wertverlust an dem Akku. Mhm. So, als Betriebswirtin in meinem ersten Leben denke ich dann mal so, ja, was würde es jetzt kosten, einmal quasi den Vorgang zu laden oder entladen, finanziell mal zwischen Daumen und Zeigefinger zu bewegen? Da ist die Gesetzesgebung noch so, dass sie sagen, nee, wir wissen ja gar nicht und wir können es auch nicht beziffern. Vielleicht könnten wir es mal ausrechnen. Ja, das würde ja theoretisch noch gehen. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn an dem Akku was passiert? Also wenn mir bei dem Ladevorgang irgendwas passiert und der Akku geht in Tutten, wer trägt dann die Haftung? Versicherungstechnische Gründe, steuerlich. Wie kann ich das eigentlich, ne? Alles ist ja steuerlich geregelt und muss ja auch so. Und da haben wir noch überhaupt gar keine Regelung für. Und das wäre eigentlich was ich mir jetzt schon wünschen würde, weil ob ich Strom in einen Akku reingebe oder rausgebe, ist ja erstmal kein Hexenwerk. Das funktioniert in beide Richtungen. Aber das, was drumherum ist, was es in Deutschland wieder so kompliziert macht und überall kompliziert ist, das haben wir noch nicht geregelt. Und dieses nette, wir parken in der Innenstadt gratis mit Parkscheibe, die muss ich reinlegen, klar. Ich kriege ein bisschen Geld bei der Anschaffung, vielleicht auch einen Steuervorteil und so weiter. Alles gut. Aber das, was E-Autos können im Vergleich zu Verbrennern, ist noch lange nicht ausgereizt. Und das ist eigentlich die Perspektive, dass wir dieses Stromnetz intelligent kriegen. Also wir müssen ja gucken, wenn wir jetzt vom Öl und vom Gas weg wollen, wie wir das Stromnetz einfach stabil halten. Und wenn wir halt dann 10.000 Fahrzeuge irgendwo stehen haben. Praktisches Beispiel BHW. So, Riesenparkplatz, vollgestellt mit Autos. Die fahren morgens alle auf den Parkplatz. Aber alle Mitarbeiter fahren ja auch ihren Computer hoch. So, und dafür braucht das BHW natürlich ordentlich Strom. Das heißt, man könnte ja aus diesen Autos diese Lastspitze einfach wegnehmen. Die Stadtwerke würden in die Hand klatschen und sagen, super, dann brauche ich die Menge Energie gar nicht zur Verfügung stellen. Das ist einfach ein Punkt, was das nochmal ein bisschen revolutioniert. Im Kopf allein schon.
Wie sieht das denn bei Unternehmen in der Region aus? Gibt es da einige Beispiele, wo du sagst, so, jo, die haben aber definitiv umgerüstet auf E?
Also Vorreiter ist Elektroma. Die machen das natürlich wirklich sehr konsequent. der Bedarf ist immer mehr da. Also Lutz Reimann zum Beispiel ist anfangs ja auch so früh wie ich elektrisch gefahren und hat das einfach mal ausprobiert und hat jetzt auch gesagt, naja, für sein Unternehmen bräuchte er das auch. Was bei ihm schwierig sind, sind halt noch die Transporter. Also PKW ist gar kein Problem. Transporter, je größer es wird, desto schwieriger wird es. Aber wenn man sich einfach anguckt, wie viel Reichweite brauche ich, um tatsächlich meinen Arbeitsweg oder meinen Weg zur Baustelle oder irgendwas zu realisieren. Die fahren ja nicht bis Hamburg, ne, sondern die haben ja ihre Kunden auch hier. Also je regionaler ich bin, desto einfacher ist es auch, einen Fuhrpark umzustellen. Und es gibt immer mehr Firmen, die das erkannt haben, allein weil die Mitarbeiter auch fragen und sagen, Mensch, ich würde gerne mein privates E-Auto vielleicht auch mal laden oder als nächstes dienstwagenmäßig würde ich halt gerne auch diese Steuervergünstigung nehmen. Und die Anreize kommen von beiden Seiten. Also sowohl der Unternehmer, der sagt, Mensch, ich bin eigentlich für die Zukunft gerüstet und will diese Spritpreise einfach nicht mehr haben. Auf der anderen Seite kommen aber auch die Mitarbeiter, die dann sagen, gut, ich habe hier das Bedürfnis und brauche einfach mal Strom. Geht das hier bei euch?
Und da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Ich habe letzte Woche mit der Spedition Purmann hier aus Hameln gesprochen. Ging um Thema Spritpreise. Die sagten auch, um Himmels Willen Spritpreise, sie kriegen die Krise, was sie im Moment draufzahlen müssen. Sagen aber auch, sie haben ja eigentlich im Moment gar keine andere Chance. Sie haben 25 LKW, die können die Flotte jetzt nicht rums die Bums auf E umrüsten. Siehst du da Möglichkeiten für solche Betriebe?
Je größer das Auto wird, desto komplizierter wird es natürlich auch von den Reichweiten. Es gibt eine Spedition, die sitzen in Holzminden, die Spedition Hamann. Die haben jetzt ihren ersten E-LKW bestellt. Der hat dann eine definierte Route, die auch festgelegt ist. Die fährt er halt ständig im Pendelverkehr. Die kann er mit dem LKW bewegen. Und was bei LKWs noch dazu kommt, was wir bei PKWs nicht haben, ist die Maut. Die sind nämlich mautbefreit. So, und wenn man weiß, was Maut bei einem Fuhrparkunternehmen einfach bedeutet in Summe, kann man eben auch den teuren E-LKW, den es gibt, tatsächlich, dann quasi mit der Maut sogar gegenrechnen. Also das macht sich auch wirtschaftlich bemerkbar. Und ich weiß nicht, ob es die Spedition Purmann damals war. Nee, das war nicht die, ich weiß jetzt nicht, welche Spedition es war. Aber die haben ihre komplette Flotte mal wirklich 100% ausgetauscht, weil die Fahrzeuge, die sie danach beschafft haben, 1 oder 2 Liter Diesel weniger verbraucht haben auf 100 Kilometern. Weil sich das sofort gerechnet hat in dem wirklichen täglichen Doing. Und gerade bei den Spritpreisen, je höher sie steigen, desto eher macht sich das natürlich auch im Verbrauch beziehungsweise dann in der Kasse bemerkbar. Und deshalb diese hohe Anschaffung, die man erstmal bei der neuen Technik hat, ja, ist da. Aber ich habe eben durch diese staatliche Geschichte wesentlich größere Einsparungen. Die stehen nicht so oft in der Werkstatt, kommt ja auch noch dazu. Auch keiner Lust, sich drum zu kümmern. Und die Maut und eben der Strompreis und die Infrastruktur, ja, die könnte für LKWs noch tatsächlich auch besser werden. Die ist für PKWs gut, aber für LKWs wirklich ausbaufähig.
Da sind wir beim nächsten Thema. Der Bundesfinanzminister spricht jetzt bei den Spritpreisen halt da von Rabatten und sagt, ja, 30 Cent runter und so weiter. Aber da kommt keiner auf die Idee und sagt, jo, wir setzen jetzt auf E. Was sagst du dazu?
Also dieser kurzfristige Tankrabatt, der ist schneller verkonsumiert, als wir gucken können. Der ist super schnell weg. So, die Frage ist, was bringt mir das kurzfristig? Ich habe weiterhin noch die Infrastruktur, ich habe weiterhin noch die lupenreinen Diktaturen, wo wir das Zeug herbekommen. Da ändert sich ja in der Struktur erstmal nichts. So, jede Förderung in eine bessere Technik ist mir lieber, als das Konsumieren, das sofort ad hoc Problem zu lösen. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich muss aber zur Arbeit. Was haben wir denn unter Corona gemacht? Wir haben eins gemacht. Wir sind sofort mit dem Allerwertesten zu Hause geblieben. Wir hatten gar keine andere Chance. Manche mussten raus, ja, aber es müssen nicht alle raus. Und jetzt auch diese Homeoffice-Pflicht wieder zurückzunehmen, finde ich auch genau in der Spritpreisdiskussion genau das falsche Mittel. So, wir müssen also gucken, dass wir von dieser alten Technologie spontan wegbekommen. Natürlich ist es erstmal wichtig, da hatte ich auch Montag einen Vortrag bei der Klimaschutzagentur in der Region Hannover, weg vom Öl. Also kurzfristige Maßnahmen, alles gut. Also Mobilität vermeiden. So, das Erste. Spritspartrainings. Ups, ja, vielleicht sollte man nicht spontan aufs Gas treten. Als ich jetzt auf der Autobahn zurückgefahren bin von meinem Urlaub, die sind alle nicht mehr mit 150 gefahren. Die sind alle 120 gefahren. So, es gab natürlich den einen oder anderen, der natürlich dann 150 gefahren ist. Oder drüber, klar, die gibt's ja immer. Aber die Masse hat sich eigentlich schon Richtung Tempolimit bewegt. Ohne, dass das jemand gesagt hat. Aber das merkt man im normalen Verhalten. Und wenn man Mittel einfach zur Verfügung gibt und Steuergeld ausgibt, dann muss ich doch fragen, wofür? So, das Kurzfristige, das kann vielleicht noch jeder selber lösen. Aber das Langfristige, wirklich in die Technologie zu gehen und da was anderes draus zu machen, das erfordert doch den größeren Schritt, die größere Investition. Auch Wissen erfordert ja Zeit und Geld. Also wie lange habe ich mir mein Wissen angeeignet und kann das dann weitergeben? So, also Schulungen, ganz, ganz wichtig. Und das sind halt auch so Themen, wo ich dann sage, das wird nur rund, nicht nur mit 300 Euro oder 30 Cent irgendwas Soforthilfe, sondern wir wollen ja langfristig davon weg. Und da müssen wir dann eben auch das Steuergeld sinnvoll angehen oder das Problem angehen und das Steuergeld einfach sinnvoll einsetzen.
Sagt Julia Maulhardt, die Hamelnerin, ist Beraterin für Elektromobilität und war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.